Wenn man sich mit dem beschäftigt, was wirklich auf unsere Kleinstkinder, auf die Kinder und auf die Jugendlichen alles so einprasselt an Propaganda und Manipulation und Druckmache, ist es erschreckend. Dieses Mädchen, das zwischen die gespreizten Beine eines vermeintlichen anderen Mädchens schaut und dort sind aber dann männliche Geschlechtsteile zu sehen, dann stelle ich mir doch die Frage, muss das sein, dass man auf die Kleinsten auf diese Weise schon einwirkt? Dieses Buch ist empfohlen für Kinder ab 18 Monaten.
Ist unfassbar.
Wie gesagt, diese Druckmache, diese Angstmache, dieses ständige Übertragen dessen, was man der Erwachsenenwelt auch vorsetzt, auf die Kleinsten, das hat schon System. Für mich war es jedenfalls der Impuls, dass ich mich noch am gleichen Tag hingesetzt habe und die Idee dieser Bilderbuchedition zu schaffen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Weltenwandel und Wissenssuche auf 1. In dieser Serie beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den vielfältigen hybriden Angriffen gegen uns als Menschen, als Einzelpersonen und wir besprechen, was wir praktisch dagegen tun können. In dieser heutigen Sendung sprechen wir darüber, wie unsere Jugend, wie die Jugendlichen, wie die Kinder manipuliert, psychologisch angegriffen werden auf den unterschiedlichsten Ebenen und wir besprechen, was man dagegen tun kann, was Sie praktisch dagegen tun können. Dazu ist heute bei mir im Studio zu Gast Peter Petzl. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, heute mit Peter Petzl über dieses Thema sprechen zu können. Er ist Kommunikationsberater, Coach und Trainer und in dieser Eigenschaft kennen wir uns schon lange. Aber er ist auch Autor mehrerer Bücher für Erwachsene. Und wie kommst du nun dazu, plötzlich ein Bilderbuch für Kinder zu schreiben, Peter?
Es fing alles diesen Sommer an. In dem Alter, in dem ich gerade bin, gibt's natürlich da und dort schon ersten Enkel. Ich selber stehe kurz vorm Großvater werden und so bin ich einmal durch eine große Buchhandlung geschlendert und habe mir einmal so umgesehen, was es für Bücher für Kinder gibt, weil ich ein Geschenk mitbringen wollte. Und dann ist mir da ein Bilderbuch in die Hand gefallen, wo ich buchstäblich vom Sessel gefallen bin, was da drinnen unseren Kleinsten an manipulativen, teilweise auch hässlichen vorgesetzt wird. Und ich habe mich dann ein bisschen in dieses Thema eingelesen und ein bisschen recherchiert und wahre Abgründe entdeckt. Und ich habe auch einige Beispiele heute mitgebracht. Für mich war es jedenfalls der Impuls, dass ich mich noch am gleichen Tag hingesetzt habe und die Idee dieser Bilderbuchedition zu schaffen.
Die Beispiele, die du mitgebracht hast im Vorgespräch, konnte ich ja schon ein bisschen Einsicht nehmen und die sind wirklich heftig. Da müssen Sie heute dranbleiben, das müssen Sie gesehen haben. Wir beschäftigen uns ja nicht immer, was den Kindern und den Jugendlichen vorgesetzt wird, was ihnen an Propaganda eingeflößt wird. Und man muss aber wissen, was gespielt wird, um auch darauf entsprechend reagieren zu können. Bevor wir uns das aber ansehen, gibt es eine Art, wie man Kinder unterrichten kann, wie man Kinder bilden kann, ohne sie zu manipulieren. Es ist ja ein neues Phänomen, dass diese Propaganda so heftig in den letzten Jahren auf uns einprasselt. War das immer schon so oder gab es hier mal eine bessere Vereinbarung in der Bildung?
Ja, gibt es durchaus. Ich selber bin da 50 Jahre zurückgegangen, Mitte der 70er. Da haben sich kluge Köpfe zusammengesetzt und nach den wilden 60er Jahren etc. haben sich progressive und konservative Autoren und Wissenschaftler zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie kann man jetzt unseren Kindern politische Bildung und Bildung und den Jugendlichen vermitteln, ohne sie zu beeinflussen. Und das mündete in den Beutelsbacher Konsens und der hat drei Kernprinzipien. Da gibt's einmal das sogenannte Überwältigungsverbot. Da geht es darum, dass Kinder und Jugendliche mit egal welchen Mitteln nicht überrumpelt werden dürfen und man ihnen eine Meinung vorsetzt. Das zweite ist das sogenannte Kontroversitätsgebot. Also wenn Themen in der Öffentlichkeit kontroverse Standpunkte haben, dann besagt dieses Prinzip, dass man den Kindern und Jugendlichen auch die Information so nahe bringt, dass man ihnen die andere Meinung genauso gleichwertig zeigt. Das dritte ist das sogenannte Befähigungsgebot. Und da geht es darum, dass man den Kindern nicht nahe bringt, was sie zu glauben haben, sondern ihnen beibringt, wie sie aus Informationen, die an sie herangetragen werden, sich eine eigene Meinung bilden. Also auch ein Selbststärkungsgebot auf diese Weise. Und dann gab es noch einen Minimalkonsens, und bei diesem Minimalkonsens hat man sich darauf geeinigt, Leute, es ist ganz normal, in der Wissenschaft wie in der Politik ist ein Dissens völlig normal.
Also zusammengefasst noch einmal, man hat sich darauf geeinigt, 1976 ist ja fast 50 Jahre, sind ja mittlerweile vergangen, keine Überwältigung der Kinder und Jugendlichen, verschiedene Meinungen und Standpunkte waren, Urteilsfähigkeit fördern und dass zu einer Demokratie eben verschiedene Meinungen gehören und auch der Streit über verschiedene Meinungen, um ja zum besten Ergebnis zu kommen. Ist das heute noch gültig?
Ja, das ist heute noch gültig. Das kann man sich auf den Homepage zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland ansehen und auch bei den Landeszentralen dazu. Die bekennen sich ganz offen dazu. Da gibt es sogar Videos zu einer Jubiläumsveranstaltung, wo sie noch einmal dieses Prinzip, das ja keine rechtliche Grundlage ist, aber eine ethische Grundlage, auf die man sich geeinigt hat und die überall als Leitprinzip gehandelt wird.
Du sagst überall. Vermutlich haben sich auch die Medien dem unterworfen.
Ja, und zwar insofern, als die, es gibt ja für Journalisten einen gewissen Kodex, an den sie sich halten. Das ist in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, überall so. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann die Prinzipien, nach denen man dort vorgeht, also zum Beispiel einen Bericht von einer Meinung zu trennen etc., also um eben Manipulationen hintanzustellen, dem unterwerfen sich angeblich ja auch die Medien.
Mhm. Naja, angeblich ist es so, was uns in der Praxis vorgesetzt wird, sieht ja oft anders aus.
Ja, und teilweise erschreckend anders. Also wenn man sich mit dem beschäftigt, was wirklich auf unsere Kleinstkinder, auf die Kinder und auf die Jugendlichen alles so einprasselt an Propaganda und Manipulation und Druckmache, ist es erschreckend. Ich habe, wie gesagt, ein paar Beispiele mitgebracht und vielleicht wollen wir uns einmal eins ansehen. Steigen wir vielleicht mit dem derzeit brennendsten Thema ein. Da geht es rund um den Krieg.
Mhm. Also beim Krieg hast du ein Beispiel mitgebracht, was konkret den Kindern und Jugendlichen vorgesetzt wird. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, worum es geht, und dann sehen wir uns das auch.
Ich habe mehrere Beispiele, also die sind fast alle aus Bereichen wie dem Kinderkanal, also die explizit für kleine und Kinder und Jugendliche ein Angebot haben, teilweise auch auf Nebenkanälen, die alle den großen öffentlich-rechtlichen Konzern gehören. Ein Beispiel habe ich, da wird gezeigt, wie Militärgerät miteinander redet. Man hat also den Raketen und den Panzern Gesichter gegeben und man kritisiert den damaligen Bundeskanzler Scholz dafür, dass er die Taurus-Raketen nicht in den Russland-Ukraine-Krieg schicken will.
Was ja eine ganz klare Kriegserklärung Richtung Russland wäre. Putin hat als rote Linie bezeichnet. Das wird natürlich nicht gesagt. Sehen wir uns das kurz an.
Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen.
Why?
Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern.
Wie damals bei mir.
Scheiß doch auf die Staurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich.
Und mich.
Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern.
Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert.
Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper.
Wohl eher ein Flugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst.
Ey, an mir liegt's doch nicht.
Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen.
Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung.
Lass mich raten. Du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder einmal zögert und zaudert.
Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen.
Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hat er Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe.
Mhm. Und was macht Russland seit 2 Jahren?
Was macht Russland seit 2 Jahren?
Ernsthaft?
Es gibt ja sogenannte Nachrichtenformate für die Kleinsten und wo in einer einfacheren Sprache den Kindern halt Informationen zugutekommen sollen. Und wenn man sich die genau anschaut, wie die einseitig dargestellt sind, also wie da zum Beispiel der Sprecher sagt, es gibt Krieg in Israel und dann erklärt er die Positionen, dann zeigt man den kleinsten Bilder aus der Kriegsszenerie, man zeigt zerbombte Häuser und es wird schon immer ganz klar geframed, also schon eingerahmt, die Meinung, die richtige, zum Beispiel, indem man sagt, uns erreichte ein Leserbrief, warum wird denn Putin nicht verhaftet?
Als hätten die Kinder keine anderen Sorgen und würden die Kinder solche Leserbriefe an die Redaktion senden. Vielleicht sehen wir uns diesen Ausschnitt auch kurz an.
Hallo zum Mausblick. Ihr habt uns Fragen zum Krieg in der Ukraine geschickt, die wir euch beantworten. Zum Beispiel die Frage, warum kann man Putin nicht einfach verhaften? Ich glaube, dass sich das ganz viele Menschen im Moment wünschen, Putin zu verhaften. Die sagen, das ist ein Verbrecher und der gehört ins Gefängnis. Es ist noch nicht so leicht mit dem Verhaften, denn das müsste ja die Polizei tun. Nicht die deutsche Polizei, die ist zuständig für Deutschland, sondern vielleicht die russische Polizei. Nun ist es aber leider so, dass die russische Polizei das macht, was Wladimir Putin sagt. Und er sagt nicht, bitte verhaftet mich. Aber es gibt ein Gericht. Das heißt, der Internationale Strafgerichtshof. Der ist in den Niederlanden, in der Stadt Den Haag. Und dieses Gericht könnte Putin vielleicht als Kriegsverbrecher verurteilen. Kriegsverbrecher vielleicht, weil er die Befehle gegeben hat, Krankenhäuser anzugreifen oder Wohnhäuser, wo ganz normale Menschen drin leben oder auch Atomkraftwerke zu bombardieren. Wenn man ihm das nachweist, dann könnte man ihn als Kriegsverbrecher verurteilen und dann müsste er auch ins Gefängnis. Heißt noch lange nicht, dass er auch ins Gefängnis kommt, weil er muss ja trotzdem festgenommen werden. Aber das könnte ja unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Zum Beispiel dann, wenn er nicht mehr Staatschef ist in Russland. Oder auch, wenn er Russland verlässt und in ein anderes Land fährt und er dort dann festgenommen werden könnte. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass eines Tages Wladimir Putin doch noch im Gefängnis landet. Wenn ihr Fragen zum Krieg in der Ukraine habt, dann schickt sie uns gerne an maus@wdr.de.
Ja, unfassbar. Natürlich, die kleinsten Kinder haben keine anderen Sorgen, warum wird Wladimir Putin nicht verhaftet und schreiben deswegen an den WDR völlig skurril. Natürlich eine geskriptete Propagandavorlage, aber es geht ja munter weiter.
Ja, zum Beispiel wird ganz klar erklärt, wenn Sie den Russland-Ukraine-Konflikt ansprechen in diesen Nachrichten, dann wird eindeutig gesagt, Russland begeht Kriegsverbrechen und es wird lang und breit erklärt in einem Beitrag, wie dann das geahndet wird.
Auch wenn Soldaten oder Soldatinnen im Krieg gefangen genommen werden, gelten Regeln. Sie müssen zum Beispiel etwas zu essen und zu trinken bekommen und Kontakt mit ihren Familien aufnehmen dürfen. Viele Länder dieser Welt haben diese Verträge unterschrieben. Trotzdem halten sich nicht immer alle daran. Das wird auch gerade Russland vorgeworfen. Denn offenbar greifen russische Soldaten in der Ukraine absichtlich auch Zivilisten an, verletzen und töten sie. Russland hält sich also wohl nicht an die Kriegsregeln und begeht somit Kriegsverbrechen. Und das kann bestraft werden.
Ja, diese Propaganda, dieses kriegstüchtig machen, die Kinder emotional darauf einzustimmen, dass sie vielleicht in Zukunft als Kanonenfutter an der Front landen sollen, das ist für mich ein gutes Beispiel, wie schnell Propaganda und Framing sich ändert. Denn jahrzehntelang hat man den Deutschen eingeredet, dass sie eben nicht wehrfähig sein dürfen, dass sie nicht wehrtüchtig sein dürfen. Jeder, der ein bisschen Sport betrieben hat, war ja schon verdächtig und war ein Militarist. Und jetzt plötzlich muss man diese völlig zahnlos gemachte Gesellschaft umbürsten auf kriegstüchtig und man soll wieder an die Front gehen. Dieses wehrfähig machen ist ja ein ganz neues Phänomen. Das war ja in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht so.
Ja, ich kann mich aber gut erinnern, das hat schon in meiner Jugend so begonnen. Da war es irgendwie dann ein bisschen anrüchig, wenn man gern viel Sport betrieben hat. Also der Umgang mit Waffen war völlig verpönt und jede Form von kriegerischer Auseinandersetzung war auch in den Schulen eindeutig mit einem Label versehen. Also das oberste Prinzip, dass man immer nach Frieden und friedlicher Koexistenz zu streben hat. Und das ist ja Jahrzehnte so geblieben.
Und das hat man jetzt umgedreht. Vor ein paar Jahren, ich habe das erste Mal einen Artikel jetzt wieder im Archiv gefunden, 2022 wurde wieder offen in den Öffentlich-Rechtlichen gesagt und geschrieben, dass man Frieden nur mit Waffen schaffen kann. Also Frieden schaffen mit Waffen, also eine komplette Umkehr des Konsens bisher. Aber früher waren viele Dinge anders. Früher gab es ja auch beispielsweise nicht diese ganze transsexuelle Homo-LGBTQ-Propaganda und Beeinflussung, die ja jetzt auch auf die Jugend einprasselt. Und das ist auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast.
Ja, ich möchte vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Wo das erste Mal wieder die Gesellschaft mit Militär ganz offen konfrontiert worden ist, war ja in der Corona-Zeit. Mhm. Wie plötzlich in den Krisenstäben die uniformierten Stabsoffiziere gesessen sind und jeder, der die Nachrichten oder die Expertenrunden gesehen hat, hat sich total gewundert, wieso plötzlich da einer in Militäruniform sitzt. Also auch da war schon so ein gewisses Vorbereiten. Heute schauen wir uns ja die Manipulation und auch die Suggestion auf die Jüngsten an. Wir haben das jetzt gesehen mit dem Film mit den Taurus-Raketen. Wenn wir jetzt auf diese Transsexualität, auf die Woken-Elemente, die LGBTQ-Propaganda und so umgehen, da habe ich wirklich Erschreckendes gefunden. Was auf diesen Kinderkanälen, was auf diesen Sendungen und Serien für die Kinder im Fernsehen alles losgelassen wird.
Ja, und du hast ja erzählt am Anfang, dass es für dich in einer Buchhandlung begonnen hat. Und das war, glaube ich, so ein Erlebnis.
Genau, und da will ich gar nicht lange herumreden. Da schauen wir uns einmal ein Beispiel an.
Es gibt immer mehr Bücher für die Kleinsten, wo sich der Durchschlag der Woke-Propaganda zeigt. Ein Beispiel dafür ist dieses Buch mit dem Titel Wuschelkopf und Pupspopo, empfohlen laut Verlag als Mitmachbuch für Leser ab 18 Monaten, bei Internethändlern schon ab einem Jahr. Zitat: Für alle, die keine Lust auf veraltete Begriffe und heteronormative Darstellungen haben. Hinter Klappen, die man öffnen kann, kommen Geschlechtsteile in allen Farben und Formen zum Vorschein. Ein Mädchen schaut interessiert zwischen die gespreizten Beine eines vermeintlich anderen Mädchens. Allerdings sieht man dort dann männliche Geschlechtsteile. Aus der Schweiz gibt es Kritik an diesem Buch nach einem aktenkundigen Vorfall in einer Kita. Ein Vierjähriger soll sich Szenen aus dem Mitmachbuch abgeschaut haben. In der Strafanzeige heißt es, er soll den Penis des Sohnes der Anzeigenstellerin in den Mund genommen und daran gesaugt haben. Anschließend habe er dann gesagt, dass es ihm schmecke. Kritik am Buch kommt auch von der Erziehungswissenschaftlerin Professor Dr. Carla Etchenberg. Sie warnt, dass solche Darstellungen für bestimmte Erwachsene als Türöffner für das gezielte Heranführen von Kindern an grenzüberschreitendes Verhalten dienen kann.
Und dann schaue ich mir das Bilderbuch an und schaue ich genauer hin und dann stelle ich mir doch wirklich die Frage, dieses Buch ist empfohlen für Kinder ab 18 Monaten.
Ist unfassbar.
Wenn man bei großen Buchhändlern schaut im Internet, dort ist es sogar zwischen 1 und 4 empfohlen. Und dann schaust du dir dieses Buch, das hat so Klappen, wenn man aufklappt, kommen dann verschiedene Geschlechtsteile in allen Hautfarben zum Vorschein. Aber wenn ich dann genauer hingeschaut habe, habe ich gesehen, dieses Mädchen, das zwischen die gespreizten Beine eines vermeintlichen anderen Mädchens schaut und dort sind aber dann männliche Geschlechtsteile zu sehen, dann stelle ich mir doch die Frage, muss das sein, dass man auf die Kleinsten auf diese Weise schon einwirkt?
Also es ist natürlich eine absolute Eskalation und das ist den wenigsten Leuten ja bewusst, dass solche Bücher eben vertrieben werden für 1- bis 4-jährige Kinder. Wenn ich daran denke, dass meine Kinder in diesem Alter sind, mit 1,5 Jahren beginnt man zu brabbeln, zu sprechen und so weiter. Es ist unglaublich, so eine Beeinflussung durchzulassen. Früher war es ja so, dass die jede Form von Nacktheit in Medien wurde sofort am Kiosk versteckt oder auch im Fernsehen. Man darf solche Bilder, die jetzt in den Kinderbüchern sind, nicht in der normalen Sendezeit im Fernsehen zeigen, weil sonst eine Altersbeschränkung kommen würde. Es ist einfach unglaublich. Aber ich glaube, es ist auch eine Vorbereitung, nicht nur um die Kinder zu verwirren, sondern um sie tatsächlich auch für diese ganzen Operationen und so weiter vorzubereiten. Denn wenn man ihnen von Anfang an einredet, dass Transsexualität und Diversität, 100 Geschlechter, normal ist, dann sind sie so zerstört und verwirrt, dass sie sich ja dann auch umoperieren lassen oder ähnliche Substanzen nehmen.
Ich habe da sehr viele Beiträge gefunden, wo eben dieses Ich bin anders, ich bin geschlechtlich anders, so wegbereitend dargestellt wird. Und da geht es sehr oft auch um dieses Thema Pubertätsblocker.
Ja, und bei den Pubertätsblockern, das ist ja seit einigen Jahren so in Mode gekommen, mittlerweile nachweisbar, dass es zu schweren Schäden kommen kann und kommen wird. Und wir hatten ja auch im Interview eine Person, die sich umoperieren ließ, die Pubertätsblocker genommen hat und die von furchtbarsten Nebenwirkungen geschrieben hat. Ich habe jetzt in der Recherche zu einem anderen Thema wieder gefunden, Knochendichteverlust, mangelnde Hirnreife, Wachstumsstörungen, Depressionen, all das sind sogenannte Nebenwirkungen der Pubertätsblocker und trotzdem wird es in der Propaganda und in der Praxis in den Kliniken auf die Kinder losgelassen.
Mhm. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach einen Beitrag an aus einer Kinderserie.
Entschuldige, wenn das neugierig ist, aber wie ist das, wenn du in den Stimmbruch kommst? Naja, einfach ist es nicht. Aber man kann mit Hormonblockern die Pubertät stoppen. Und später? Dann möchte ich mich unbedingt operieren lassen. Aber meine Ärzte und meine Psychologin sagt, dass wir noch ein paar Jahre warten müssen. Dabei möchtest du nur du sein.
Also ein Beitrag, den ich für unfassbar halte, mit welcher Selbstverständlichkeit da die Kinder durch diese naiv und harmlos wirkenden Mädchendialoge beeinflusst werden sollen. Ja. Und überhaupt die Beeinflussung kommt gerade im Film- und Videobereich von vielen Seiten zu. Wenn man sich also Disney, Pixar, die sind ja oft in den Schlagzeilen jetzt gewesen in letzter Zeit, nicht nur wegen der pädophilen Szene, die da irgendwie überlappend ist, sondern auch, weil sie halt mit Gewalt klassische Werke, die erfolgreich waren, jetzt nochmal auf den Markt bringen und sie mit Gewalt verändern, indem dann eben Gleichgeschlechtlichkeit hineinkommt oder, weiß ich nicht, die Ariel ist dann plötzlich eine Schwarze etc.
Ja, also es ist diese Pubertätsblocker bis zu Netflix, da gibt es ja eine ganz interessante ein ganz interessantes Naheverhältnis, was jetzt in den USA groß für Aufregung gesorgt hat und auch Elon Musk hat diese Zusammenhänge thematisiert. Beispielsweise gibt es die Capital Research Global Investors, dieses Investitionsunternehmen und die investieren in Netflix, wo die Propaganda dann läuft und sie investieren in Pubertätsblocker. Also das bedeutet wieder, das ist der Kreislauf des Geldes, den sie wieder hier an den Tag legen. Und Elon Musk hat ja verschiedene Netflix-Serien kritisiert, hat ja verschiedene Produkte kritisiert und hat dann, ich zeige es hier, dieses Posting, was er abgesetzt hat, er hat eben gesagt, man soll Netflix canceln, also man soll es stornieren für die Gesundheit der Kinder. Und das ist natürlich ein ganz konkreter Ansatz. Als Elon Musk das gesagt hat, brachen dann auch die Börsenkurse bei Netflix ein und es gab viele Proteste, weil viele Nutzer dann die Kündigung des Abos öffentlich gemacht haben, hat man gezeigt, wie heißt es so schön, go woke, go broke. Mhm. Also, dass viele Leute das einfach nicht wollen, diese Form der Beeinflussung und diese Form der Bevormundung. Aber trotzdem wird sie auf die Kinder losgelassen im Lehrplan, bei den Kinderbüchern, bei den Kindersendungen. Noch ist es ja überhaupt nicht so, auch wenn in den USA das Pendel zurückgeschlagen hat mit Donald Trump. Trotzdem findet die Propaganda noch statt. In Europa hat das Pendel ja noch überhaupt nicht zurückgeschlagen. Noch ist es ja hier Staatskonsens, dass man die Kindergehirn waschen soll. Und ich glaube einfach, dass wir nicht die Möglichkeit haben, große Kapitalressourcen irgendwelchen Konzernen zu entziehen. Das ist der Vorteil, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Leuten wie Elon Musk, die Milliarden zur Verfügung haben. Aber wir können selbst Verantwortung tragen. Wir können ja selbst etwas tun. Wir können selbst entscheiden, was wir unseren Kindern geben, was wir ihnen anschauen lassen als Eltern, aber auch als Großeltern kann man darauf einwirken, was die Enkelkinder machen. Man kann das in liebevollen Gesprächen tun, man kann es tun, indem dass man sie positiv anregt. Und wer heute beispielsweise, ein Beispiel, was auch in unseren Kreisen sehr stark verbreitet ist, das hat nämlich nichts damit zu tun, ob jemand aufgewacht ist oder nicht, dieser Handywahn, dass ständig den Kindern die Handys gegeben werden, um sie abzulenken, um sie ruhig zu stellen. Wenn man in ein Restaurant geht, oder ich war letztes Jahr im Urlaub im Sommer ganz entsetzt, wie die Eltern die Kinder beim Essen ruhig stellen. Da werden den Kindern teilweise die Tablets mit solchen Gestellen ums Gesicht geschnallt, damit sie dort fixiert sind. Und dann wird ihnen mit dem Löffel das Essen eingegeben, während sie fixiert auf dieses Tablet glotzen. Und auch ständig wir, immer mit dem Handy vorm Gesicht. Viele Babys lernen ihre Mütter nur mehr mit diesem Gerät vor dem Gesicht kennen, weil natürlich am Anfang ist es langweilig und dann glotzen die Eltern ständig ins Handy. Ich glaube, das ist alles Wahnsinn und das ist Manipulation, die wirklich an Fahrlässigkeit grenzt. Und das ist nicht nur beim Gender-Thema so, das ist nicht nur beim Kriegsthema so, das ist ja auch beispielsweise in den letzten Jahren auch bei diesem ganzen Klimathema so.
Ja, richtig. Beim Klima habe ich auch sehr viel gefunden. Da arbeitet man sehr viel mit Druck und schlechten Gewissen, das man den Kindern machen will. Man will die Kinder auch immer zu einem gewissen Aktivismus aufrufen. Und das Kuriose ist, wie früh da schon begonnen wird. Also ich habe da zum Beispiel ein Buch gefunden, ein englischsprachiges Buch, das heißt Climate Change for Babies. Und dazu auch ein Video, das ich mitgebracht habe. Vielleicht wollen wir da kurz reinschauen, wo ein Vater seinem wirklich kleinen Säugling, den er im Arm hat, vorliest. Grundsätzlich vorlesen ja eine schöne Sache, aber man muss schauen, was für ein Buch der ihm vorliest und wie da drinnen schon dem kleinsten Kind eine Meinung vorgesetzt wird.
Earth's blanket is just right, thanks to the trees, animals and oceans. They help keep the atmosphere in balance. But uh-oh. People on Earth are changing the blankets. Industry, heating, coal power, transportation, livestock, and fertilizers. It's okay. All send greenhouse gases into the atmosphere. You can see this is making you uncomfortable.
Ja, also wenn man das jetzt gesehen hat, wie die Kleinstkinder, mit denen schon suggeriert wird, dass es die einzig unumstößliche Meinung ist, dass der Klimawandel durch Menschen gemacht wird. Und dann die Begeisterung, mit der der Vater auch seinem Kind das vermeintlich kluge Wissen einimpft, dann merkt man auch, wie intensiv die Beeinflussung der Jungen schon stattfindet. Und wie gesagt, diese Druckmache, diese Angstmache, dieses ständige Übertragen dessen, was man der Erwachsenenwelt auch vorsetzt, auf die Kleinsten, das hat schon System. Ein wahnsinnig interessantes Beispiel für mich war auch, ich habe auch ein Buch gefunden, wo die Greta Thunberg so gehypt wurde, eben in der Zeit, wo sie die Ikone des Kampfes gegen den Klimawandel war.
Ja.
Und wenn man jetzt weiß, dass sie irgendwann das Falsche gesagt hat und daher vom System rausgekickt wurde und jetzt ist sie in Wirklichkeit nur noch Persona non Greta.
Ja, also die Greta wurde tatsächlich rausgekickt. Sie hat beim Israel-Konflikt die falsche Seite gewählt, aber nochmal zurück zu diesem wahnsinnigen Kinderbuch vorlesen oder Babybuch vorlesen in diesem Fall. Ich frage mich, was der Vater dem Kind dann ständig sagt. Ja, du bist eine CO2-Schleuder und du solltest eigentlich nicht existieren, denn du gefährdest ja unseren Planeten. Und den Kindern wird ja ein moralischer Standpunkt eingeimpft, dass sie, so wie es früher die Erbschuld war, auf der herumgeritten ist, das ist jetzt die Klimaerbschuld. Man kommt eigentlich mit einem schlechten Gewissen auf die Welt und das ist so ein Symbolbild, finde ich, wo dieser Vater dem Kind hier sagt, ja, die Menschen machen die Erde kaputt. Und ja, aber wenn wir nochmal zurückkommen zu dem von dir eingangs erwähnten Beutelsbacher Konsens, dann müsste es ja so sein, dass in der Bildung, und das sind ja alles Bücher mit einem gewissen Bildungsauftrag, dass beide Standpunkte oder alle möglichen oder wissenschaftlich argumentierbaren Standpunkte abgebildet werden müssten. Und in diesem Fall müsste dann ja zumindest erwähnt werden, dass mehr als 1000 Wissenschaftler es anders sehen als die Wissenschaft. Denn es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt immer einen Konsens, es gibt Streitpunkte, es gibt Dissens und das kommt überhaupt nicht vor. Und ich denke, das zieht sich ja dann durch, wenn wir an Politikvermittlung oder gesellschaftliche Themen denken, der Umgang mit Oppositionsparteien zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Das ist ja, da zieht sich das ja durch.
Ja, die Methode ist die gleiche jetzt wie beim Klima. Da gibt's dann Bücher, wo ganz klar positiv eine Meinung dargestellt wird und die andere entweder gar nicht vorkommt oder als negativ gekennzeichnet wird. Also da gibt es keine neutrale Darstellung. Und zum Beispiel diese Angst- und Druckmache im Klimabereich noch, die passiert in Büchern auch so, indem normale Vorgänge, also zum Beispiel der Verkehr, Straßenverkehr in einer Stadt, die Kühe auf der Weide, das wird alles, was das Kind so erleben kann, wird gezeigt, aber immer in einem Kontext, zum Beispiel, da steht tatsächlich dann, die Kühe pupsen, die Autos pupsen, die Menschen machen den Planeten kaputt. Mhm. So läuft es von jeder Seite zur Seite weiter. Mhm. Und sehr stark setzt sich das auch fort, wenn es darum geht, den Kindern gemäß dem Bildungsauftrag, den die Medien ja angenommen haben, dann etwas auch über Politik zu erzählen. Und dort gibt es einen Wildwuchs der Meinungsprägung, den kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst gesehen hat.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Und vielleicht sollten wir auch genau dieses Selbstsehen da einsteigen. Du hast ja auch einige Beispiele mitgebracht. Sehen wir uns an, was beispielsweise der Kinderkanal den jungen Menschen vorsetzt, wenn es um die Demos gegen rechts geht.
Ja, genau. Da wird ein Protagonist vorgestellt namens Luke. Auch eine interessante Person, kann man sich auch seine Meinung bilden. Der wird als Organisator und begeisterter Demonstrant gezeigt und das Oberthema lautet vordergründig rund um Demonstration, warum das in einer Demokratie ist. Und wenn man sich den ganzen Beitrag anschaut, sieht man ganz genau, dass die Kinder von der Meinung in eine gewisse Richtung gedrängt werden, indem nämlich das große Gott sei bei uns Thema der rechte Teil der Gesellschaft ist, indem einfach hier einen Protagonist zu Wort kommt, der ausschließlich über die begeistert von den Demos gegen rechts berichtet. Aber vielleicht schauen wir da mal kurz hinein.
Hallo Luke.
Hey.
Du, sag mal, du warst ja auch bei so einer Demo dabei. Bei welcher warst du denn?
Ich war schon mal ganz vielen und vor allem bei der letzten Großdemo gegen rechts hier in München am 21.01.
Yes. Jetzt hast du ja die Demo in München, von der du gerade erzählt hast, auch mitorganisiert. Worauf muss man denn achten, wenn man wie du sogar Organisator von so einer Demo ist?
Da gibt es ganz viele Aspekte, auf die man achten muss. Fängt irgendwie an, dass man sich auch überlegen muss, wie kann man dafür sorgen, dass es jedem Teilnehmenden gut geht. Bei der Planung geht es auch natürlich auch ganz viel darum, den Ablauf der Demonstration zu erfahren. Also wir haben zum Beispiel ein Programmteam, was Reden und Musik-Acts anfragt oder auch coole Videos auf Social Media drehen oder mit der Presse sprechen.
Klar, weil man muss ja irgendwie die Menschen da draußen auch darüber informieren, dass die Demonstrationen überhaupt stattfinden.
Voll.
Klar.
Unser Ziel ist natürlich, so viele Menschen wie möglich auf die Straße zu holen. Und als Jugendorganisation wollen wir natürlich auch vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen. Das heißt, jeder ist willkommen, jeder darf demonstrieren und jeder darf sogar bei einer Demo mitplanen.
Jetzt gab es ja einige Demos, die waren so groß, dass sie sogar abgesagt werden mussten, aus Gründen der Sicherheit, weil die Feuerwehr nicht gut durchkam. Hast du dann also vorher auch mit Polizei, Feuerwehr und so weiter Absprachen treffen müssen?
Bis eine Demo abgebrochen wird, wird natürlich super viel mit der Polizei rumdiskutiert, weil keiner möchte, dass die Demo einfach so abgebrochen wird, vor allem, wenn man sehr, sehr viel Energie da reingesteckt hat. Und da haben wir auch schon im Vorhinein viele Vorgespräche mit der Polizei geführt. Was macht man eigentlich, wenn es zu viele wird? Welche Plätze sperrt man dann noch auf? Wo lässt man die Leute noch hin?
Erzähl doch mal bitte, was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so einer Demo dabei ist oder wenn man sie sogar selbst organisiert?
Es ist wirklich unfassbar schön zu sehen, wie viele Menschen einfach zusammenkommen und hinter einer Sache stehen. Also man arbeitet dann teilweise Monate ganz, ganz intensiv hin und sieht dann all die Mühe, die Gespräche, Telefonate und harte Arbeit zahlen sich aus. Und es ist auch ein schönes Gefühl des Zusammenhalts. Sie sehen, es gibt so viele Mitstreiter. Vor allem, wenn es um das Thema Demokratie, um das Thema Freiheit und um Kampf gegen Rechts geht.
Ja, ich stelle mir vor, wenn man jetzt wirklich auf so einer Demo ist, wo wirklich Zehntausende, in dem Fall ja sogar Hunderttausende zusammenkommen, dass das ein ganz eigenes Gefühl in einem auslöst, oder?
Ich glaube, das kann man nicht wirklich in Worte fassen. Von allen Seiten strömten noch Menschen dazu. Es waren unfassbar krasse Menschenmengen und es gab sehr viele schöne Schilder. Ich glaube, in solchen Zeiten ist es super wichtig, einfach öfter selbst Hand anzulegen und selbst laut zu werden. Sei es irgendwie im Klassenzimmer, wenn irgendwer was Gemeines sagt, was Rassistisches sagt, oder irgendwo im eigenen Freundeskreis sogar. Und das ist super, super wichtig, genau jetzt laut zu werden.
Sag mir doch mal nur zum Schluss, glaubst du denn, dass Demonstrationen wirklich einen echten Einfluss haben auf die Politik und auf das Geschehen, wofür oder wogegen demonstriert wird?
Demonstrationen sind einer der wichtigsten Hebel, die wir haben außerhalb von Wahlen. Und man muss sich aber immer denken, Aktivismus und Demonstrieren gehen ist kein Pizzaservice, da bestellt man nicht einmal und kriegt plötzlich eine Forderung durch, sondern es geht darum, immer und immer wieder auf die Straße zu gehen und immer wieder Zeichen zu setzen. Ne? Und genau deshalb ist es so wichtig, gemeinsam an einem Thema dran zu bleiben und nicht nur einmal ein Zeichen zu setzen. Vor allem, wenn es um unsere Demokratie geht.
Luke, vielen, vielen Dank, dass du mir das alles beantwortet hast. Das hat uns hier voll weitergeholfen und ich drücke dir die Daumen für all die ganzen anderen Aktionen, die du demnächst noch so planst. Danke dir sehr.
Und am Anfang des Beitrags, das zeigen wir jetzt auch noch mal kurz drüber, sieht man das Vorschaubild in der Mediathek. Der Moderator der Typ, der durch diese Sendung führt, durch diese Propagandasendung führt, trägt ein Schild in der Hand, Menschenrechte statt rechter Menschen. Und es ist ganz klar. Und wenn man jetzt wieder auf den Konsens zurückkommen würde, dann müsste nicht nur der Organisator der Antirechtsdemonstration interviewt werden, sondern es müsste auch jemand von der Seite interviewt werden, gegen die man demonstriert, ja, gegen die AfD in diesem Fall. Aber das tut man nicht und deswegen tritt man die eigens verordneten Standpunkte mit Füßen und so geht es ja nahtlos weiter und rund um die Uhr in den verschiedensten Kinderprogrammen.
Weil du gerade sagst, die AfD, da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Da wird den Kindern schon von vornherein beigebracht, was sie von der AfD und solchen, die die AfD wählen, zu halten haben.
Mhm. Hallo bei Logo. Wir starten mit einem Thema, über das in Deutschland schon ziemlich lange und viel diskutiert und gestritten wird. Und seit heute gibt es dazu eine Entscheidung. Es geht um die Partei AfD. Das hier sind die beiden Chefs, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und um die Frage, ist die AfD rechtsextrem oder nicht? Die Entscheidung, die heute öffentlich wurde, lautet, ja, die Partei AfD ist rechtsextrem. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an.
Lange Zeit wurde die AfD jetzt schon vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Der Verfassungsschutz ist eine Art Schutzteam für unsere Demokratie. Er hat über mehrere Jahre Reden und Aussagen von AfD-Politikerinnen und Politikern gesammelt und überprüft. Dabei hat er festgestellt, Parteimitglieder sagen immer wieder Dinge, die zum Beispiel gegen Menschen mit anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion gehen. Das betrifft nicht alle Mitglieder. Björn Höcke ist zum Beispiel einer, der sich immer wieder besonders extrem äußert. In Deutschland steht aber ganz deutlich im ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für alle, ganz egal, woher jemand kommt oder woran jemand glaubt. Jetzt hat der Verfassungsschutz die ganze Partei AfD als rechtsextrem eingeordnet. Das heißt, sie stellt sich immer wieder gegen unsere Demokratie. Was bedeutet das jetzt? Die AfD kann jetzt noch genauer beobachtet werden. Telefonate und Chats können zum Beispiel abgehört und überwacht werden. Außerdem können sogenannte V-Leute, so ähnlich wie Spione, innerhalb der Partei heimlich Informationen sammeln. Die AfD sagt jetzt, dass sie sich gegen die Entscheidung vor Gericht wehren will. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und andere Politiker fordern jetzt, dass die Partei ganz verboten werden soll.
Darüber wird also in der nächsten Zeit noch viel gesprochen werden, was auch daran liegt, dass die AfD nicht irgendeine Mini-Partei ist, sondern bei der Bundestagswahl Anfang des Jahres die zweitstärkste Partei wurde, also viele Menschen sie gewählt haben. An ihr gibt es schon länger Kritik von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien und von Expertinnen und Experten. Aber was finden die an der AfD so problematisch? Wir erklären es euch.
Einige Mitglieder der AfD schimpfen auf viele Dinge, die für das Zusammenleben in Deutschland wichtig sind. Zum Beispiel über Zeitungen und Fernsehsender oder über das, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen. Einige Mitglieder der AfD behaupten immer wieder, dass Wissenschaftler und Fernsehsender sagen müssen, was die Regierung ihnen vorschreibt. Das stimmt nicht. Mit dem Lügen und Schimpfen zeigen einige Mitglieder wenig Achtung und Respekt für vieles in Deutschland. Sie verachten damit viele Regeln in Deutschland und wie Deutschland funktioniert. Dabei funktioniert hier trotz aller Probleme vieles ziemlich gut. Außerdem sagt die AfD besonders häufig etwas über Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Bei dem Thema ist ihnen wichtig, dass vor allem über die Probleme dabei gesprochen wird und überhaupt, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Das Thema ist auch für viele Menschen in Deutschland wichtig. Und es gibt einige in der AfD, die rechtsextreme Ansichten haben. Rechtsextreme denken, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Sie finden zum Beispiel, dass Menschen, die aus anderen Ländern stammen, in Deutschland nichts zu suchen haben. Wer bestimmte rechtsextreme Dinge tut, der verstößt dabei gegen das Gesetz. Auch Mitglieder der AfD wurden schon bestraft, weil sie rechtsextreme Dinge getan haben.
Und das Ganze ist wirklich kompliziert. Deshalb findet ihr auch auf logo.de nochmal viele Infos, die euch helfen, das alles zu verstehen. Lest euch das gerne nochmal in Ruhe durch.
Ja, dieses Programm beispielsweise, die zwei Beispiele jetzt, Demo gegen Rechts und AfD, sind Auszüge vom Kinderkanal. Und der Kinderkanal ist ein Projekt von ARD und ZDF. Und diese öffentlich-rechtlichen Medien bekennen sich laut Selbstauskunft zu verschiedenen Grundwerten. Und zu es gibt nicht nur diesen dieses Objektivitätsgebot, dass eben sie staatlich verpflichtet sind, weil sie ja Zwangsgebühren einheben, objektiv zu sein, sondern sie müssen auch laut Selbstauskunft Förderung von Medienkompetenz. Ja, wie wird denn hier die Medienkompetenz der jungen Leute gefördert, wenn nur die eine Seite gezeigt wird und wenn gesagt wird, die zweitstärkste Kraft oder in vielen Bundesländern und manchen Umfragen schon stärkste Kraft laut Umfragen in der Demokratie, bitteschön, ja, ist extrem und man darf nicht mit ihnen sprechen und sie sind schlechte Menschen. Ja, wie kommen sie denn hier der Medienkompetenz nach? Oder Vermittlung von Orientierung in einer komplexen Welt, heißt es dort. Oder Stärkung von Toleranz, Fairness und sozialem Lernen. Es ist äußerst fair, über jemanden ständig zu sprechen, ihn zu verleumden, ihn zu beschimpfen, ohne ihn jemals zu Wort kommen zu lassen. Und sie geben selbst vor, Werte zu vermitteln. All das ist, kann man natürlich über Bord werfen, all das kann man auch ignorieren. Warum hier der Gesetzgeber zuschaut, ist auch ganz klar, weil natürlich Justiz und Politik hier mit drinnen hängen, weil es ja Systempropaganda ist und nicht nur entglittene Medienpropaganda, aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit. Wir bleiben bei unserem Thema und vielleicht sollten wir noch einen Schwenk machen zum Thema, wie Schule und wie Lehrmaterialien auch durch NGOs beeinflusst werden.
Richtig, jetzt haben wir sehr viel die Medien beleuchtet, wie die agieren. Auch aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kindern habe ich das auch schon vor längerer Zeit festgestellt. Es ist ja elementar, welche Lehrmittel eingebracht werden oder welche Position Lehrkräfte den Kindern vermitteln. Und wenn man sich noch erinnert an diese Freitagsdemos und diese Fridays for Future-Demos, wo das völlig selbstverständlich plötzlich von Schulen so gehandhabt wurden, dass für ein NGO-Thema die Schulen einfach die an dem Tag zugesperrt haben und die Kinder zu der Demo gehen haben lassen. Mhm. Also das war ein erster Beginn. Oder wenn man auch schaut, welche Materialien finden im Unterricht als Lehrmittelplatz. Ich kann mich noch genau erinnern, wie dann mein Sohn nach Hause gekommen ist und mir berichtet hat, dass sie jetzt die Medienwelt und das Zeitungswesen anschauen. Und da haben sie eine Zeitung in der Schule als die einzige dargestellt. Und das ist eine ganz klare linke Nischenzeitung aus Österreich, die halt einen intellektuellen Touch in der Marke hat. Und die Lehrerin hat andere Zeitungen verächtlich, buchstäblich vom Tisch gewischt. Und die Kinder mussten auch die Schularbeit, die nächste, zu Themen aus dieser Tageszeitung machen.
Mhm. Ja, also diese ganze Beeinflussung im Bildungsbereich, in den Medien.
Gender-Workshops, alles, was da stattfindet in der Schule.
Die ganze Zeit eben über Klima darf man ohnehin nicht mehr diskutieren, bis heute nicht übrigens. Und es ist konsequente Beeinflussung. Und zusätzlich zu dieser Beeinflussung, jetzt könnte man sagen, ja, die Systemmedien, die öffentlich-rechtlichen Medien werden ja von den Jungen nicht mehr konsumiert. Immer weniger junge Menschen informieren sich über ARD oder ZDF oder auch über die Konzernmedien. Da darf man aber an der Stelle nicht vergessen, dass diese Medien eben über Kinderkanal und andere Spartenprodukte, die auch zum öffentlich-rechtlichen System gehören, in den sozialen Medien und online die Jugendlichen direkt erreichen und dort noch viel ungefilterter erreichen, eben wie mit diesem Taurus-Video oder mit anderen Dingen. Das sind ja Social-Media-Clips und die werden dann über Social Media, Instagram, YouTube und so weiter an die Jungen und Jugendlichen ausgesendet. Und die jungen Menschen sind nun einmal nachweislich in Social Media sehr stark zu beeinflussen. Sie können dort Botschaften direkt aufnehmen und sie nehmen das viel mehr ernst, wie wenn es ihnen ein Lehrer im Bildungssystem beispielsweise erzählt. Und es gibt ja mittlerweile unzählige Studien, dass über Influencer und verschiedene Meinungsbilder in den sozialen Medien die Jugendlichen total verunsichert werden, total manipuliert werden. Kinder sind so unzufrieden mit sich selbst, sind nur mehr oberflächlich, äußerlich, weil ihnen das ja durch diese Influencer-Propaganda eingeredet wird. Ein idealisiertes Körperbild wird ständig gepredigt, Moraldruck bei der Ernährung, Moraldruck beim Aussehen, Mobbing, wenn man nicht ins Schema passt, wenn gewisse Entwicklungen nicht mitgemacht werden und Trends nicht mitgemacht werden, wenn man sich etwas nicht mehr leisten kann. Ich habe hier Beispiele zum Beispiel gefunden, YouTube, Kinderkanal und so weiter, wo es um Ernährung geht, vegane Ernährung, und vegane Ernährung ist dann wieder, Zitat, gut fürs Klima, gut für dich und gut für die Tiere. Ja, nichts gegen vegane oder vegetarische Ernährung, aber wieder mit dieser Moralvorstellung, man müsse das fürs Klima tun, das ist natürlich Beeinflussung. Und was mir in letzter Zeit sehr stark auffällt, sind auch die Schönheitsideale. Immer mehr junge Mädchen, teilweise schon mit 14, 15 Jahren, lassen sich die Lippen aufspritzen, lassen sich operieren, lassen sich die Wangenknochen operieren oder sogar im Genitalbereich. Das fällt mir nicht auf, das habe ich gelesen, ja. Und beispielsweise diese ganzen Filter, die es auf Instagram, TikTok, ich kenne mich damit viel zu wenig aus, ich benutze keine Filter, deswegen habe ich auch manchmal Augenringe, Snapchat, aber diese Filter werden ständig angelegt und die Kinder kommen sich dann ungenügend vor, wenn sie diese Schönheitsfilter nicht drüberlegen. Das ist ja eine völlig verrückte Entwicklung, die Kinder weg von sich selbst führt und sie zu verunsicherten Wesen.
Ja, genau, da habe ich übrigens eine Studie gefunden, die ist von der Royal Society for Public Health 2022. Mhm. Und die haben herausgefunden, bei einer sehr großen Testgruppe, dass über 60% der Mädchen zwischen 11 und 16 sich hässlich fühlen ohne Filter. Sie wollen zwar sich ständig nach außen zeigen, aber gleichzeitig nur noch mit Filter. Und da gibt es in der Psychologie auch bereits ein Begriff dafür, was da abgeht. Das ist der sogenannte Körperkult mit Burnout-Syndrom.
Es ist psychologische Kriegsführung gegen unsere Jugendlichen und Jungen, weil damit ist man eben komplett weg vom Natürlichen. Man hat ja nie die Chance zu so einem künstlichen Filter, der eben dann die Konturen verändert, der einen schlanker macht, der einen glatter macht, der die Augen aufspritzt oder die Lippen oder was auch immer. Man hat ja nie die Möglichkeit, hier mitzukommen oder zu konkurrieren. Und ab einem gewissen Alter kann man, egal wie man sich ernährt, wie man sich bewegt, hier nicht mehr mithalten. Aber dieses Schönheitsideal wird so gestaltet. Und dann wundern wir uns, dass in der Gesellschaft nur mehr junge, lebensunfähige Menschen herumlaufen, die nicht mehr ohne Psychopharmaka arbeiten können, die keine Lehrstelle mehr finden und die ständig das Gefühl haben, nicht zu genügen, weil sie natürlich diesen fiktiven, erfundenen Ansprüchen nicht mehr genügen können. Ja, es ist tatsächlich eine radikale Werteverschiebung im Gange, die führt uns weg von dem, wer bin ich, zu dem, wie wirke ich eigentlich. Ja, also mehr scheinen als zu sein.
Ja, richtig. Es wird wahnsinnig viel auch über die Sprache und diese sogenannten Framings erreicht. Mhm. Also mit Framing stelle ich einen Bezugsrahmen her. Das ist also so, zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, willst du Spaghetti oder Linguini, dann diskutieren wir gar nicht mehr, ob es Fleisch gibt, sondern wir reden nur noch über einen bestimmten Bereich. Mhm. Also ich frame schon im Vorfeld ein Thema. Ja. Und wenn jetzt die Jungen, zum Beispiel eben, wie du erwähnt hast, auf Kanälen wie TikTok oder vermeintlich als jung geltende Snapchat, was immer es für Kanäle gibt, wenn sie ständig mit bestimmten Ausdrücken konfrontiert werden. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Unterschied, sage ich, es ist eine Steuerlast oder ist es ein Steuerbeitrag, jetzt zum Beispiel im Erwachsenenbeitrag. Ja. Das macht ein völlig anderes Gefühl, wenn ich diesen Begriff höre. Und wenn jetzt die Jungen ständig mit Begriffen wie, ja, das ist ein Putin-Versteher, Gefahr von rechts, Kampf gegen rechts, ist ja Klimaleugner, das sind die mutigen Aktivistinnen. Also wenn ich permanent zu einem Tremolo von bestimmten framenden Ausdrücken ausgesetzt bin, dann ist klar, dass sich bei den beeinflussbaren jungen Menschen allmählich eine innere Haltung bildet.
Ja. Also ich glaube, ein Bildungsansatz für eine faire demokratische Gesellschaft müsste es sein, Kinder zu befähigen. Und das ist ja auch der von dir erwähnte 50 Jahre alte Konsens, dass man Framing erkennen kann, dass man Framing nicht ständig unbewusst übernimmt und dass man selbst zu einem mündigen Medienkonsumenten erzogen wird, der eben selbst eine Meinung und eine Entscheidung treffen kann. Und an der Stelle würde ich eben auch gerne zu deinem neuen Projekt kommen, um den Zuschauern gemäß unserer aktuellen Serie auch positive Dinge zu zeigen und Ansätze zu zeigen, was man tun kann und was man tun sollte. Aber ich glaube, es war jetzt dieser Rundumschlag und wir könnten jetzt noch 2 Stunden weitermachen, aber ich würde es an der Stelle gerne abmoderieren. Nicht mehr auf den negativen Dingen herumreiten. Sie haben jetzt eine volle Dröhnung abbekommen, wie unsere jungen Leute manipuliert und psychologisch fertig gemacht werden. Jetzt geht es darum, was kann man dagegen tun. Peter Petzl hat ein Buch geschrieben, Fleck im Tal der Schafe. Es wird eine ganze Bilderbuchserie, wie ich gehört habe. Und auf dem Titel sehe ich ein süßes, schwarzes Schaf mit einem weißen Herz auf der Brust. Ist das Flecki, ist das der Held deiner Buchedition?
Ja, richtig, das ist der Held dieser Buchedition. Der Flecki ist ein Schaf, er ist anders, er stellt Fragen, er ist mutig, er geht den Dingen auf den Grund und das ganze Projekt dreht sich um eine Community im Tal der Schafe.
Mhm. Und im Tal der Schafe sind die Schafe und die Tiere und die Menschen auch sehr schön gezeichnet, was mir gleich von Anfang an gefallen hat, denn das findet man ja auch in vielen Kinderbüchern nicht mehr. Als Vater, der gerne vorliest, kann ich ein Lied davon singen. Wie viele hässlich gezeichnete Bilder und dargestellte Gestalten man hier ertragen muss, wenn man sich moderne Kinderbücher kauft. Das ist schön gemacht. Warum hast du ein Bilderbuch gemacht?
Ganz ehrlich, weil ich mit dem Vorlesen sehr schöne Erinnerungen verknüpfe und weil ich es für extrem wertvoll halte. Also das Vorlesen fördert ja die Bindung, fördert die Hinwendung der Kinder, sich aus Büchern eine eigene Welt zu zaubern, fördert das Sprachvermögen und es vermittelt Werte. Ja. Und ich selber habe also meinen Kindern tatsächlich, bis sie knapp 14 waren, vorgelesen. Ja, in späteren Jahren haben wir dann natürlich andere Bücher gelesen oder Romane oder so, aber es war teilweise wirklich so, dass auch den Kindern das Freude gemacht hat. Wir haben uns am Abend immer auf die Überdecke gelegt beim Bett und haben dann vorgelesen und die sind links und rechts auch als mein großer Sohn, der lange Lulatsch, ist da auch gelegen und hat auch noch gelauscht und zugehört und die haben die Bücher abwechselnd aussuchen dürfen und da haben wir jeden Tag ab 8:30 gelesen und wenn ich dann einmal beruflich noch irgendwo eingesetzt war, dann habe ich schon die SMS bekommen, wann kommst du, wir wollten doch vorlesen. Mhm.
Ja, also ich kann das von mir selbst bestätigen. Ich habe allen meinen Kindern bis heute vorgelesen und lese noch vor, wenn es meine Zeit erlaubt. Und die Kinder schätzen das sehr als Ritual. Sie schätzen es sehr, aus einem Punkt zur Ruhe zu kommen. Es ist ein intimes Ritual, denn man liest ja Geschichten, die man sich gemeinsam aussucht. Ja. Es gibt dann auch natürlich oft Diskussionen bei uns, Der Sohn möchte das Bauernhofbuch lesen und die Mädchen die Einhorngeschichte. Aber letzten Endes einigt man sich immer auf ein gutes Ergebnis. Und mir ist es eben sehr wichtig, dass es eben keine sinnbefreiten, dämlichen Geschichten sind, wo die Kinder nach unten nivelliert werden, wo sie verrückt gemacht werden, wo sie vor dem Zu-Bett-Gehen dann vielleicht auch noch aufgekratzt und emotional erregt werden. Also wir werden mit Sicherheit keine Geschlechtsbücher lesen, die hier für die Kinder angepriesen werden, denn das ist tatsächlich eine Form der Gehirnwäsche. Wir lesen sehr viele Märchen, klassische, althergebrachte Märchen, weil es ja eben kaum aktuelle, gute Angebote gibt, die man im Buchhandel kaufen kann, wie dein Fleckebuch. Deswegen bin ich sehr froh darüber und werde es auch für meine Kinder besorgen. Was sind denn die konkreten Themen in den Fleckebüchern?
Also ich habe mir Themen genommen, wo ich möchte, dass Kinder einen Bezug dazu bekommen und sich eben auch dadurch befähigt fühlen. Also eigentlich habe ich es nach dem Beutelsbacher Konsens gemacht, fast auch ein bisschen unbewusst, weil ich wollte, weil ich mir denke, in einer Demokratie, wenn Kinder sich über Bücher einem gewissen Informationsstand nähern, dann sollen sie befähigt werden dazu. Und die Themen, die ich da drinnen habe, sind zum Beispiel, hab Mut zur eigenen Meinung. Also gerade die Gegenposition zu dem, was jetzt gerade passiert. Frag nach, geht den Dingen auf den Grund und dann kannst selber drüber denken, wie du glaubst. Dann habe ich zum Beispiel sowas wie Machen ist besser als Meckern, also das ist Anpacken. So wie ich sozusagen über Bücher meckern könnte oder ich mache ein Bilderbuch. Ich habe es mir übrigens nicht leicht gemacht. Ich habe die ersten zwei fertig gezeichnet und die Illustration fertiggestellt habe und die Text soweit war, habe ich Ausdrucke an Testpublikum verteilt und da habe ich mir natürlich die härteste Jury genommen, die es gibt, nämlich exakt die Zielgruppe und habe im Bekanntenkreis alle, die noch Kinder in diesem Alter haben oder Enkel in diesem Alter, gebeten und habe dann auch die Feedbacks, die da zurückgekommen sind, da bin ich wieder drauf gekommen, wie genau schauen Kinder, das sieht man auch, wie sie beeinflussbar sind, weil sie nehmen alles wahr, was drin ist, die schauen ganz genau hin, die haben Fragen zum Verlauf der Geschichte. Und da habe ich schon ein paar Mal mit eingearbeiteten Feedbacks da und dort meine Texte optimiert, weil ich bin zwar gewohnt, Bücher für Erwachsene zu schreiben, aber es ist dann eine ganz eigene Welt und da sieht man auch, wie behutsam man sein muss, was man Kindern in Bilderbücher einbaut. Dann habe ich eben auch, was passiert, wenn man hinterm Rücken von jemandem immer redet oder die Kinder ermutigt, auch mal aufs Bauchgefühl zu hören. Aber ich habe auch Themen wie zum Beispiel Integration oder auch die Kriegstreiberei. Mhm. Die habe ich kindgerecht eingebettet. Die sind in eine Geschichte verpackt und auch nicht manipulativ, sondern so, dass nach dem Konsens, nach den Grundprinzipien, dass die Kinder nicht überrumpelt werden durch die Geschehnisse, dass sie sehen, dass man verschiedener Ansicht sein kann, gerade beim Integrationsthema und dass man dann die beiden Seiten darstellt und die Kinder befähigt werden, daraus was zu lernen.
Das klingt äußerst vielversprechend, denn wie gesagt, viele Großeltern und Eltern suchen ja nach Büchern, die sie ihren Enkelkindern oder Kindern geben können, die nicht negativ manipulativ sind, die eine schöne Darstellung und eine lehrreiche Geschichte haben. Und wenn Kinder zum Selbstdenken und zum Selbsttun angeregt werden, dann ist das eine sehr verdienstvolle Angelegenheit und ein tolles Projekt, das du hier gestartet hast. Politische Indoktrination beginnt ja grundsätzlich immer sehr früh und beginnt in allen Diktaturen, auch bei den Kleinsten, bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Und das ist auch ganz bewusst so, denn dort ist das Fühlen und ist die Emotion noch das Hauptthema und das Denken eher weniger. Und in Diktaturen geschieht das eben sehr offen, sehr brutal. Und in unserem heutigen System geschieht das etwas subtiler, wobei die Beispiele, die wir heute gesehen haben, grenzt schon an den Holzhammer, mit dem hier vorgegangen wird. Der Unterschied heute ist vor allem, dass wir noch Gegenangebote machen können. Es ist uns heute noch nicht verboten, solche Kinderbücher herauszubringen, solche Kinderbücher zu schreiben, zu publizieren, zu verkaufen, zu kaufen und auch vorzulesen. Das darf man heute noch und diese Gelegenheit, bin ich zumindest der Meinung, sollten wir nutzen, wenn wir uns heute die Frage stellen, was kann man tun gegen die Manipulation, gegen die Gehirnwäsche unserer Kinder und Jugendlichen? Ja, dann ist meines Erachtens der erste Ansatz, überhaupt einmal zu erkennen, dass diese Angriffe nicht irgendwie zufällig sind, sondern dass es gezielte Gehirnwäsche und Manipulationsversuche sind, die hier stattfinden, die sehr erfolgreich stattfinden und dass wir etwas dagegen tun müssen, dass es in unserer Verantwortung als Großeltern und Eltern liegt, etwas zu tun. Ich glaube, diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Abwehr.
Ja, man kann natürlich durchaus auch den Angeboten einfach sein Geld vorenthalten, weil wenn die alle auf ihren Machwerken sitzen bleiben würden, dann muss man es allein schon, um marktwirtschaftlich zu überleben, seine Stoßrichtung ändern.
Das ist ja der Druck, der gerade im Woken-Bereich sehr gut oft funktioniert hat oder wenn viele Leute das Netflix-Abo kündigen. Ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, die man tun kann. Bei Auf 1 empfehlen wir ja immer wieder, klären Sie Ihr Umfeld auf, machen Sie den Leuten bewusst, was hier abläuft, dass das eben keine Zufälligkeiten sind und dass das vor allem auch keine Nebenschauplätze sind, denn wir konzentrieren uns womöglich auf den großen Krieg, konzentrieren uns auf die wirtschaftliche Enteignung, aber in den Kinderzimmern, bei den Enkeln und bei den Kindern wird hier eine Gesellschaft gegen uns aufgebracht, werden die Jungen gegen uns erzogen, das ist wieder Spaltung, das ist Generationenkonflikt und es wird eine unfähige Generation hier herangezüchtet. Das ist, glaube ich, Teil der Aufklärung, dass man das den Menschen bewusst macht. Leiten Sie deswegen auch diese Sendung weiter, wenn Sie die Ansätze und Themen, die wir heute besprochen haben, für gut befinden. Ich glaube, wir müssen etwas tun in unserem Einflussbereich, wenn es bei der aktuellen Sendereihe Weltenwandel und Wissenssuche darum geht, was können wir tun, dann lautet die Botschaft, wir können sehr viel tun. Wir haben heute viele Themen angesprochen. Wir haben die Möglichkeiten im Einflussbereich. Ich erinnere nochmal an dieser Stelle an das Handy. Ich freue mich, wenn Sie diese Sendung am Laptop, am Tablet oder am Handy ansehen. Aber wenn Sie mit den Kindern zu tun haben, dann legen Sie gerne das Handy weg und verbringen Sie bewusste Zeit. Die Kleinen merken das, auch meine kleinste Tochter merkt das ganz bewusst, wenn Papa zwischendurch dann wieder eine Nachricht freigeben muss am Handy. Die sehen das, ja, und sie merken, man hat keine Aufmerksamkeit mehr ihnen gegenüber. Die nehmen das auf und geben es den anderen Kindern dann weiter. Der von dir heute eingebrachte Beutelsbacher Konsens, denke ich, ist uns eine 50 Jahre alte Leitlinie. Man muss nichts neu erfinden. Eine Leitlinie, die Kinder zu mündigen Medienkonsumenten macht. Denn man muss sie dazu machen. Sie fallen nicht vom Himmel als mündige Medienkonsumenten, sondern es ist eine Sache der Heranführung durch die Eltern, durch die Bildungsinstitute. Speziell zum heutigen Thema passend möchte ich unsere Zuschauer ganz besonders anregen, kaufen Sie Ihren Enkelkindern und Kindern gute Bücher, kaufen Sie ihnen alte, gute Märchen, die lehrreich sind, die haben sich über Jahrhunderte bewährt, kaufen Sie aber auch aktuelle Bücher, die es da gibt. Heute haben wir über ein Buch und eine Buchreihe besonders gesprochen von Peter Petzl, das Buch von Flecki, dem Schaf mit dem weißen, hellen Herz. Ich kann es an dieser Stelle tatsächlich empfehlen. Tun Sie den Kindern etwas Gutes. Weihnachten steht vor der Tür. Und es ist eine schöne, unaufdringliche Art und Weise, gerade auch für viele Großeltern, die sich, ich weiß das aus vielen Gesprächen, dann schwer tun, bei den Kindern zu den Enkeln irgendwie vorzudringen. Die Corona-Zeit hat viel kaputt gemacht. Auch das Kriegsthema sieht man in den Generationen oft unterschiedlich. Aber das ist eine schöne, unaufdringliche Art und Weise, hier wieder ein Stück Normalität zurückzubringen und die Kinder vor dem hybriden Angriff auf sie und damit auf unsere Gesellschaft zu schützen. Nur wer gelernt hat, seine eigene Meinung zu entwickeln, der kann ein mündiger und aufgewachter Bürger sein, der für Demokratie und Freiheit auch streiten kann, wenn es notwendig ist. Und das ist das Ziel, das ist unsere Mission bei Auf 1. Ich danke vielmals Peter Petzl, dass du heute im Studio warst und dass du dieses Buch geschrieben hast.
Danke für die Einladung nochmal und ich bin schon gespannt, was deine Kinder dazu sagen.
Ich auch und wir werden es bald wissen und ich werde unsere Zuschauer auf Telegram darüber informieren. Das werden wir machen, den Selbsttest machen wir.